bitte, dass wir zum Gebet aufstehen. Lieber Herr Jesus, so wollen wir dir heute Abend von Herzen zujubeln. Du bist der Herr der Herren und unserer Seele Heiland. Danke, dass dein Blut uns gewaschen hat, uns versöhnt hat mit dem Vater, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke für dein Wort, das uns immer wieder neue Klarheit gibt auf dem Wege deiner Nachfolge. Wir danken dir, dass wir zu dir reden dürfen, dass wir wissen dürfen, du, ewiger Gott, Herr der Herrlichkeit, bist unser Heiland, unser Freund und Bräutigam, unser Herr, Schützer und Erlöser. Dank und Lob sei dir dafür. Wir danken auch sehr für diesen Tag. Wieder hast du uns hindurchgetragen, Stunde um Stunde, durch all die Not und die Arbeit und die Mühe, durch all die Freude, durch all auch den Schmerz und das Leid. Wir sind nun heute Abend hier durch deine Gnade. So lass es auch heute wieder Stille werden in uns, das uns nicht mehr bewegen kann. Wir möchten ja hören, was du uns zu sagen hast. Du bist hier und so wollen wir vor deinem Angesicht stehen und unsere Herzen weit öffnen. Gib auch körperliche Kraft. Du warst der eine und andere müde oder abgespannt. Lass einfach deine Kraft uns durchströmen, damit wir hören können, damit wir wissen, wie dein Weg geht. Amen. Das Thema für heute Abend ist ja ein sehr aktuelles Thema. Wir können natürlich dieses Thema nur behandeln aufgrund der Bibel. Und weil ja die Bibel uns in allen Dingen Auskunft gibt, brauchen wir schon auch etwas Konzentration, um zu lernen und zu hören, was die Wahrheit ist. Ich möchte, dass du erst einmal aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14, einige Verse lesen. Von Vers 1. Strebet nach der Liebe, befleißiget euch der geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen möget. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist Geheimnisse. Wer aber weissagt, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr weissagtet. Denn der da weissagt, ist größer als der in Zungen redet. Es sei denn, dass er es auch auslege, auf dass die Gemeinde dadurch erbaut werde. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was wäre ich euch nütze? Wenn ich nicht zu euch redete Worte entweder der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Weissagung oder der Lehre. Verhält sich doch auch so mit den Dingen, die da tönen und doch nicht leben. Es sei eine Pfeife oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was da gepfiffen oder geharfet wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Streit rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was geredet ist, ihr werdet in den Wind reden. Es ist mancherlei Art der Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun nicht weiß der Sprache Bedeutung, werde ich den nicht verstehen, der da redet, und der da redet, wird mich nicht verstehen. So auch ihr, Da ihr euch befleißiget der geistlichen Gaben, trachtet danach, dass ihr sie reichlich habet, auf dass ihr die Gemeinde erbaut. Darum, welcher in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslegen könne. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist. Aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Wie soll es aber denn sein? Ich will beten im Geist und will auch verständlich beten. Ich will Psalmen singen im Geist und will Psalmen auch verständlich singen. Wenn du Lob preisest im Geist, wie soll der, der dabei steht und begreift es nicht, das Amen sagen auf deine Danksagung, da er doch nicht weiß, was du sagst? Du danksagest wohl fein, aber der andere wird nicht davon erbaut. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit verständlichem Sinn, auf dass ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Liebe Brüder, werdet nicht Kinder, wenn es zu verstehen gilt. Wenn es aber etwas Böses gilt, dann seid wie Kinder. Im Verstehen aber seid vollkommen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Darum dient die Zungenrede zum Zeichen nicht den Gläubigen, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkäme an einem Ort und redeten alle in Zungen, es käme aber hinein Unkundige oder Ungläubige, würden sie nicht sagen, ihr wäret von Sinnen? Wenn sie aber alle weissagten und käme dann ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von ihnen allen ins Gericht genommen und von allen überführt. Das Verborgene seines Herzens würde offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Wie ist es denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeglicher einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat Offenbarung, er hat Zungenrede, er hat Auslegung. Lasset es alles geschehen zur Erbauung. Wenn jemand in Zungen redet, so seien es ihrer 2 oder aufs meiste 3 und einer nach dem anderen und einer lege es auf. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Propheten aber lasset reden 2 oder 3 und die anderen lasset die Rede prüfen. Wenn aber eine Offenbarung geschieht einem anderen, der da sitzt, so schweige der Erste. Ihr könnet alle weissagen, einer nach dem anderen, auf dass sie alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Soweit. Das Thema ist ja heute Abend Zungenrede im Lichte von Bibel und Praxis. Zunächst einmal betrachten wir das Zungenreden in urchristlicher Zeit. Als erstes zu Pfingsten. Ich möchte da nur ein paar Verse lesen, Apostelgeschichte 2. Ich denke, dass uns allen die Stelle bekannt ist. Es ist ja heute und auch in dieser Woche eine Bibelwoche, in besonderer Weise für Menschen, die schon Christen sind, dass sie unterwiesen werden und einen gewissen Grund bekommen. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es waren aber Juden zu Jerusalem wohnend, die waren gottesfürchtige Männer aus allerlei Volk, das unter dem Himmel ist. Da nun diese Stimme geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache, darin wir geboren sind, Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und in Judäa und Kappadokien, in Pontus und der Landschaft Asien, Phrygien und Pamphylien, in Ägypten und der Gegend von Libyen, bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Zungen die großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden bestürzt und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Die anderen aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Ohne Zweifel war dieses Zungenreden hier oder auch Sprachenreden zum Pfingsten ein Sprachenwunder und kein Hörwunder, wie einige das meinen. Es steht nämlich, Kapitel Vers 4b, und begannen zu reden in anderen Zungen oder in anderen Sprachen, gleich wie ihnen der Geist gab, auszusprechen. Darum ist es ja selbstverständlich, dass nun die einzelnen Leute auch ihre eigene Sprache hörten. Hier werden die großen Taten Gottes in Sprachen verkündet, die von Zuhörern verstanden wurden. Eine Übersetzung war nicht nötig. Die Wirkung dieses Sprachenwunders bei den Zuhörern war, erstens, sie wurden bestürzt, sie entsetzten sich und wunderten sich. Diese Wirkungen bezogen sich aber nicht auf die großen Taten Gottes, sondern darauf, dass Menschen aus Galiläa diese in ihren Muttersprachen sagten. Zweitens, andere Zuhörer spotteten. Das muss nicht so verstanden werden, als machten die Redner den Eindruck von Betrunkenen, wie es manche Pfingster sagen, um ihren oft unnüchternen Zustand zu rechtfertigen. Der in Vers 4 stehende Ausdruck, das heißt auf Griechisch apophthengetai, das heißt gerade herausreden, aussprechen, wird zwar häufig vom Reden in begeistertem Zustande gebraucht, sagt aber nicht, dass der so Redende nicht mehr Herr seiner Sinne sei. Das gerade meinte ja Festus in Apostelgeschichte 26, Vers 24. Und gerade dagegen verwehrt sich Paulus in Vers 25 mit den Worten, edler Festus, Festus, ich rase nicht. Das heißt, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede, hier steht wieder das Wort apophthengomai, wahrhaftige und vernünftige Worte. Die Zuhörer spotteten. Das heißt also, sie sprachen etwas gegen ihr besseres Wissen. Eines aber fällt hier zu Pfingsten auf. Zum Glauben gekommen ist niemand durch diese Verkündigung. Das Reden in Zungen rief wohl Staunen und Bestürzung hervor, aber durch das Herz drang es niemandem. Das geschah beides erst bei der Predigt des Petrus in der Muttersprache. Eines natürlich halten wir fest. Das Reden in anderen Zungen oder Sprachen zu Pfingsten war eine Wirkung des Heiligen Geistes und entsprach dem Wort des Herrn in Markus 16, Vers 17. Als zweites betrachten wir das Zungenreden im Hause des Cornelius. Apostelgeschichte 10, 44 bis 48. Ich lese die Verse auch. Wir erinnern uns, Petrus wurde durch ein Gesicht hineingeführt in das Haus des Heiden Cornelius. Er findet dort eine große Versammlung vor und fängt an, ihnen zu predigen. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen ward. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Soweit. Hier im Hause des Cornelius ereignete sich das Pfingsten der Heiden. Das heißt, nach 1. Korinther 12, Vers 13 wurden die ersten Heiden durch den einen Geist in den einen Leib Christi, das ist in die Gemeinde, hineingetauft. Wir haben ja ausführlich darüber gesprochen, die Bedeutung der Geistestaufe und Wiedergeburt. Zum Zeichen ihrer Geistestaufe redeten sie in Zungen. Dass die Juden auch hörten, dass die Heiden Gott hochpriesen, kann mehrere Ursachen haben. Erstens, das Zungenreden wurde ausgelegt. Zweitens, einige der Zungenredner redeten in Aramäisch. Aber beides wäre wohl erwähnt worden, wenn es so gewesen wäre. Drittens, einige redeten auch prophetisch, wie in Apostelgeschichte 19, Vers 6, obwohl das hier nicht in besonderer Weise erwähnt wird. Dann finden wir noch einmal ein Zungenreden in Apostelgeschichte 19 in Ephesus. Verse 1 bis 7. Es geschah aber, als Apollos zu Korinth war, dass Paulus durchwanderte das obere Land und kam nach Ephesus und fand etliche Jünger. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass ein Heiliger Geist ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft? Sie sprachen, auf des Johannes Taufe. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und sagte dem Volk, dass sie sollten glauben an den, der nach ihm kommen sollte. Das ist an Jesus. Da sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Hier sind es Juden, die entweder durch Apollos an den Herrn Jesus gläubig geworden waren, aber nach dem damaligen Erkenntnisstand des Apollos von diesem nur mit der Taufe des Johannes getauft wurden oder vielleicht selbst noch von Johannes dem Täufer getauft wurden. Darum empfingen sie nicht den Heiligen Geist. Erst nachdem sie durch Paulus über die Jesus-Taufe unterrichtet wurden und diese dann auch durch Paulus empfangen hatten, wurden sie unter Handauflegung mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in Zungen und weissagten. Auch hier wird es sich mit der Zungenrede verhalten haben, wie bei den Heiden im Hause des Cornelius. Niemand verstand sie. Aber in beiden Fällen war es für die anwesenden Juden ein Zeichen, dass jene den Heiligen Geist empfangen hatten. Hier wird das prophetische Reden besonders erwähnt. Was uns nun in besonderer Weise interessiert, ist das Zungenreden nach 1. Korinther 12 bis 14. Wir lasen ja eben schon 1. Korinther 14 und dabei wollen wir ein wenig stehen bleiben. In 1. Korinther 14 werden unterschieden a. das Reden, b. das Beten, c. das Singen und D, das Segnen in Zungen. A. Das Reden in Zungen wird am meisten behandelt. Erstens, vom Reden in Zungen ohne Auslegung, sagt Paulus, sie ist der Gemeinde nicht nütze. Fremde würden sagen, die Gemeindeglieder wären von Sinnen. Vers 23. Im Privatgebrauch aber wurde der in Zungen Redende selbst erbaut, selbst gesegnet. 4a und 18. Zweitens, ganz anders verhält es sich mit dem Reden in Zungen mit Auslegung. Sie ist der Prophetie gleich. Vers 5. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr weissagtet. Denn der da weissagt, ist größer als der in Zungen redet, es sei denn, dass er es auch auslege, auf dass die Gemeinde dadurch erbaut werde. Zungenrede mit Auslegung war also gleichwertig der Prophetie. Diese Zungenrede mit Auslegung ist eigentlich im Wesen schon Prophetie. Denn in Vers 2 heißt es, der in Zungen redet, redet Geheimnisse. Und das ist doch das Wesen der Prophetie, dass sie Geheimnisse kundtut. Drittens, in Johannes 16, 12 bis 13 sagt der Herr, dass der Heilige Geist den Jüngern das offenbaren wird, was er, der Herr, zu der Zeit ihnen noch nicht sagen konnte, weil sie es nicht ertragen oder begreifen könnten. Und der Herr hatte ihnen schon manches gesagt, was ihr damaliges Verstehen weit überstieg. Zum Beispiel in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens und mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut der rechte Trank und vieles andere mehr. In den Schriften des Neuen Testamentes finden wir Aussagen über die Person Jesu Christi und über den Heilsratschluss Gottes, die wir in den Evangelien, in den Reden Jesu, nicht finden. Das hatte der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, den Schreibern des Neuen Testamentes geoffenbart. Paulus nennt das Geheimnisse. Diese Geheimnisse, aus denen ja das ganze Evangelium besteht, hat Paulus empfangen durch Offenbarung Jesu Christi. Galater 1, 11 und 12. Ich habe es von dem Herrn empfangen. 1. Korinther 11, 23. Dieses sagen wir euch als ein Wort des Herrn, 1. Thessalonicher 4, 15. Ihr habt das Wort göttlicher Predigt, als ihr es von uns empfinget, nicht aufgenommen als Menschenwort, sondern wie es das in Wahrheit ist, als Gottes Wort. 1. Thessalonicher 2, 13. Wir sehen, mit welch einer Autorität Paulus sein Evangelium gesagt hat. Er wusste, was ich sage, ist mir direkt unmittelbar durch den Heiligen Geist eingegeben, Offenbarungen Jesu Christi. Gewiss dürfen wir es so sagen, dass der Herr Jesus seine Offenbarungen durch den Heiligen Geist vermittelt, und zwar, wie ich es sehe, durch die Gabe der Erkenntnis, durch die er den Heilsplan Gottes seinen Aposteln und Propheten kundmachte. Auch Johannes war im Geist, als er auf Patmos die Offenbarung Jesu Christi empfing. Über Erkenntnis und Prophetie haben wir in den letzten beiden Abenden gesprochen. In 1. Korinther 14, Vers 2 sagt Paulus nicht nur von sich selbst, dass er Geheimnisse empfangen hat, sondern weitet das aus auf die Redner in Zungen. Wir sprachen ja, als wir über die Erkenntnis sprachen, wie viel Geheimnisse Paulus empfangen hatte und sie kundgetan hatte, so wurden die Geheimnisse nun geoffenbart. Sie sind uns keine Geheimnisse mehr, weil wir sie ja nun in der Bibel aufgeschrieben haben. Aber nicht nur er empfing Geheimnisse, sondern auch die Redner in Zungen sprachen Geheimnisse. Paulus und die anderen Apostel die Gemeinden gründeten, blieben in der Regel nur kurze Zeit an einem Orte. Und in dieser kurzen Zeit konnten sie die zum Glauben gekommenen Heiden und Juden nicht in alle Geheimnisse einweihen. Dieser Mangel wurde erstattet durch den Gabendienst, insbesondere durch die Prophetie, die ja auch in der Zungenrede enthalten war. So redete zum Beispiel einer in einer fremden Sprache von dem Geheimnis der Entrückung. Ein anderer, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leibe gehören und Mitgenossen der Verheißung in Jesu Christi sind durch das Evangelium. Epheser 3, Vers 6. Ein anderer von dem Geheimnis, dass Christus in uns ist. Kolosser 1, 27. Und andere ein anderes Geheimnis. Wenn dieser alles nicht in die Muttersprache übersetzt wurde, blieb es der Gemeinde verborgen, konnte sie nicht erbauen und bessern. Der Redner redete das nur vor Gott. Vers 2. Wenn es aber ausgelegt wurde, empfing die Gemeinde Erbauung. Darum sollte der Zungenredner entweder beten, ihm möchte auch die Auslegung geschenkt werden, oder er darf nur in Zungen reden, wenn ein anderer Ausleger anwesend ist. Zungenreden ist also durchaus nicht nur Anbetung, wie es etliche aus Vers 2 irrtümlich zu entnehmen meinen. Zungenreden war Predigen. Zungenreden war eine Ansprache an die Gemeinde. Zungenreden war etwas, was der Heilige Geist der Gemeinde sagen wollte. Und wenn das dann ausgelegt wurde, dann wurde die Gemeinde auferbaut. B. In Zungen beten kommt nur in Vers 14 und in umschriebener Form in Vers 15 vor. Da steht, denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist. Aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Wie soll es aber denn sein? Ich will beten im Geist und will auch verständlich beten. Ich will Psalmen singen im Geist und will Psalmen auch verständlich singen. Vers 14 sagt also, mein Geist betet, aber meine Vernunft bleibt ohne Frucht, so besser übersetzt, oder ist unfruchtbar, hat keinen Gewinn. Das sollte nicht sagen, dass es völlig nutzlos war. Sagt doch Paulus in Vers 15, ich will beten im Geiste, fügt aber gleich hinzu, damit dem Zungengebet keine magische Bedeutung beigemessen wird, ich will aber auch beten mit der Vernunft. C. Im Geist singen meint gewiss wie auch beten im Geist im selben Verse das Singen in einer fremden Sprache, bei dem der Verstand nicht beteiligt ist. Beides, beten und singen in Zungen, muss bei den Korinthern eine besondere Bedeutung gehabt haben als überaus geistlich. Diese falsche Wertschätzung will Paulus korrigieren. Es soll nicht die Meinung entstehen, als wenn Beten und Singen in der Vernunft weniger geistig wäre und der Heilige Geist dabei weniger wirksam wäre. D. In der revidierten Luther-Übersetzung, die ich hier habe, steht in Vers 16, wenn du Lob preist im Geist. In diesem Sinne wird es auch allgemein übersetzt. Luther übersetzte, wenn du aber segnest im Geist, wie soll der, der am Bethlehem statt steht, Amen sagen auf deine Danksagung? Wörtlich, der den Platz des Laien ausfüllt. Das Wort, das in der alten und neuen Übersetzung unterschiedlich übersetzt wird, heißt eulogein und bedeutet loben, preisen, danken, segnen, glücklich machen. Dem Worte nach sind also beide Übersetzungen möglich, Lob preisen oder segnen. Es kommt nur darauf an, wie der Übersetzer das Wort im Zusammenhang, im Kontext versteht. Eine anschauliche Stelle befindet sich in Epheser 1, Vers 3. Da steht gelobt, da steht das Wort eulogetos, sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet, hier wieder das Wort eulogesa, hat mit allerlei geistlichem Segen eulogia. Hier wird dasselbe Wort sinngemäß richtig übersetzt, einmal mit gelobt und das andere Mal mit gesegnet. Wir können nicht sagen, gesegnet sei Gott, da heißt es, gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen. Das eine Wort kann einmal loben bedeuten, das andere Mal segnen bedeuten. Welchen Sinn hat 1. Korinther 14, Vers 16? Einer redet im Geist, und ein anderer nimmt oder andere nehmen den Platz des Laien ein. Von daher liegt es nahe, an eine Segnung zu denken. Wie es die alte Luther-Übersetzung sagt. Eine Segnung ist ein Zuspruch von Gott her, etwa in der Art, wie es heute nach dem Gottesdienst allgemein üblich ist. Daraus folgert, dass auch dieses Reden in Zungen, warum es sich ja hier augenscheinlich handelt, nicht nur eine Anbetung ist, wenn eine Anbetung natürlich auch in einer Segnung enthalten ist. Aus alledem geht hervor, dass die Gabe der Zunge kein Lallen oder Stammeln oder irgendwie ein Kauderwelsch ist, sondern eine klare, artikulierte Sprache. Außerdem bedeutete sie schon eine Bereicherung für den, der sie besaß. Entschuldigt bitte, wenn ich das alles so schnell sage und so ziemlich ablese. Das ist ein so weites Thema, damit ich Ihnen das klar machen kann, muss ich da schon etwas zusammengefasst sagen. Es erfordert von Ihnen schon eine schöne Portion Konzentration. Aber nun geht es um das, was uns eigentlich angeht, nämlich die Bedeutung des Zungenredens. Viele fragen, warum war denn das Zungenreden überhaupt da? Welch einen Sinn hatte es denn? In 1. Korinther 14, von Vers 20 bis 23, beantwortet Paulus die Frage nach dem Sinn des Zungenredens mit der Feststellung, sie ist ein Zeichen für die Ungläubigen, das nicht zum Glauben führt. Paulus bezieht sich auf Jesaja 28, 7 bis 13. Ich will das einmal lesen. Nach der revidierten Luther-Übersetzung. Aber auch diese sind vom Wein toll geworden und taumeln von starkem Getränk. Priester und Propheten sind toll von starkem Getränk, sind vom Wein verwirrt. Sie taumeln von starkem Getränk. Sie sind voll beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen. Denn alle Tische sind voll Gespei und Unflat an allen Orten. Wen, sagen sie, will der denn Erkenntnis lehren? Wem will er Offenbarung zu verstehen geben? Denen, die entwöhnt sind von der Milch, denen, die von der Brust abgesetzt sind? Tavla taf, tavla taf. Kavlakaf, Kavlakaf, hier ein wenig, da ein wenig. Jawohl, Gott wird einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk. Er, der zu ihnen gesagt hat, das ist die Ruhe, schaffet Ruhe den Müden, und das ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Darum soll so auch des Herrn Wort an sie ergehen. Tavla taf, tavla taf, kavlakaf, kavlakaf, hier ein wenig, da ein wenig, dass sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Das tavla taf und kavlakaf, das wird hier mit einer Fußnote erklärt. Die Worte, die das Lallen der Trunkenen nachahmen und nicht übersetzt werden können, sollen die Redeweise des Propheten verspotten. Den vom Wein trunkenen Propheten und Priestern und dem ganzen Volk, das denen blindlings glaubte, wird gesagt, Gott wird auch einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge zu ihnen reden. Gemeint ist als nahe Erfüllung die Eroberung Judäa und Jerusalem durch die Chaldäer. Die Juden gehorchten erst nicht der Sprache der Propheten in ihrer Muttersprache. Dann kamen die Chaldäer, forderten sie auf zur Übergabe in der chaldäischen Sprache, auch darauf achteten sie nicht und gehorchten nicht. Und so ergaben sie sich nicht, und als Jerusalem erobert wurde, war es zu spät. Gott sprach zu ihnen jetzt mit einer fremden Sprache, der Sprache ihrer Feinde. Aber sie wurden dadurch nicht gläubig. Die ferne Erfüllung der Prophetie ist Pfingsten. Wieder redete Gott zu den Juden mit fremden Zungen. Dieses Mal aber nicht als Zeichen des Gerichtes, sondern der Gnade. Aber auch diesmal kommt durch das Zungenreden niemand zum Glauben, sondern erst durch die Predigt des Petrus in der Muttersprache, die ja von allen Juden verstanden wurde, die von außerhalb gekommen waren. Bei den anderen Berichten der Apostelgeschichte über Zungenrede war diese ein Zeichen für die anwesenden Juden, dass die Heiden bzw. Johannes Jünger den Heiligen Geist empfangen hatten. Insgesamt war das Zungenreden ein von Gott gesetztes Zeichen, das eine neue Heilszeit begonnen hatte. Ein Zeichen, dass fleischliche Christen und Kindlein im Glauben, wie es die Korinther waren, zum Wesen des Christseins, ja zur Hauptsache erhoben. Bei Zeichen, und als Zeichen wird das Zungenreden hier bezeichnet, bei Zeichen besteht die Gefahr, dass sie nachgeahmt werden. Dann haben sie ihre richtungweisende Bedeutung verloren. Wenn an einer Straßenkreuzung neben dem einen echten noch zwei andere unechte Wegweiser stehen, die dem echten aber in allem gleichen, dann hat auch der echte Wegweiser keine Bedeutung mehr, denn keiner weiß wirklich, wohin es geht. So hat Satan die beiden urchristlichen Zeichen der Zunge und der Prophetie verfälscht und viele dadurch in die Irre geleitet. Dank aber sei unserem Gott. Er hat uns ein anderes, untrügliches Zeichen gegeben. Und damit sind wir bei dem zweiten Teil. B. Das Zungenreden heute. Es ist kaum möglich, über das Zungenreden heute zu sprechen, gesondert von Prophetie und Erkenntnis. Ich denke, dass einige, die gestern Abend hier waren, etwas erschrocken gewesen sind, als ich etwas über die Prophetie in der heutigen Darbietungsform sprach. Diese drei Gaben, Prophetie, Weissagung, Erkenntnis und Zungenreden bilden eine geistliche Einheit. Darum will ich noch kurz etwas über die Gaben der Erkenntnis und der Prophetie sagen. In 1. Korinther 13, 9 bis 10 steht, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Der Begriff, der in den beiden Versen mit Stückwerk übersetzt wird, kommt auch im Kapitel 12, Vers 27 vor. Da steht, ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Ein jeglicher nach seinem Teil, das ist derselbe Ausdruck, der gebraucht wird mit Stückwerk. Daraus wird klar, Stückwerk meint ein Teil von einem Ganzen, aber als Teil vollkommen. Mein Arm ist als Arm vollkommen, aber in Bezug auf den ganzen Körper eben nur ein Teil des Körpers. Paulus sagt in Vers 9, denn wir erkennen einen Teil vom Ganzen. Durch Offenbarung erhielt er die Erkenntnis über die Herrlichkeit Jesu Christi, über die Größe seiner Erlösung, ja, über den Heilsplan Gottes. Seine Erkenntnisse waren richtig. Er konnte sogar sagen in Galater 1, 8 bis 9, wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt, als wir es euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und doch wusste Paulus, dass sein Geist zu begrenzt ist, die ganze Fülle des Heilsplanes Gottes zu fassen. Darum sagte er auch, unser Erkennen ist Stückwerk, teilweise. Wenn er sagt unser, dann meint er damit erst einmal sich selbst und alle anderen Apostel und Propheten. Und tatsächlich finden wir bei Paulus Erkenntnisse, die wir bei den anderen Schreibern des Neuen Testamentes nicht finden. Wiederum finden wir in dem Hebräerbrief Aussagen, die wir nicht bei Paulus finden oder auch nicht bei Johannes finden und so fort. Paulus wusste aber, Gott will seiner Gemeinde die ganze Fülle seiner Erkenntnis schenken. Und weil Paulus ein Prophet war, sagte er, das Stückwerk, die teilweise Verkündung des Heilsplanes Gottes hört einmal auf. Und das Vollkommene wird kommen. Das Wort, das hier in der Regel mit das Vollkommene übersetzt wird, hat mehrfache Bedeutung. Und auch hier liegt es wieder an dem Verständnis des Bibelübersetzers, welches deutsche Wort er wählt. Es folgt eine Auswahl der möglichen Übersetzungen des Wortes Teleios. Das wird hiermit vollkommen übersetzt. Vollendet, sich erfüllend, vollständig, vollkommen, vollzählig, endgültig und noch andere, die hier aber nicht in Betracht kommen. Vor dem Adjektiv, dem Eigenschaftswort Teleios, steht der Artikel doch. Das. Gemeint ist also das Vollkommene, das Vollständige, das Endgültige, das Vollzählige und so weiter. In Vers 10 will Paulus doch offensichtlich einen Gegensatz herausstellen. Dem Stückwerk, dem Teil vom Ganzen, stellt er das Gegenteil gegenüber. Und das Gegenteil von Teil vom Ganzen ist doch das Ganze selbst. Das Gegensatz von einzelnen Erkenntnissen ist das Vollständige, Vollzählige aller Erkenntnisse. Hätte Luther statt Stückwerk korrekter Bruchteile oder Ähnliches übersetzt, hätte er wahrscheinlich statt das Vollkommene das Ganze oder die Zusammenfassung oder dergleichen übersetzt. Nun aber klingt in den Ohren aller späteren Übersetzer sein das Vollkommene oder das Vollkommene in den Ohren. Und das Vollkommene hat nun einmal bei uns die Bedeutung des Endzeitlichen, ja des Jenseitigen, obwohl im Neuen Testament dieses Wort auch sehr oft für das Diesseitige gebraucht wird. Ein treffendes Beispiel bietet die Bruns-Übersetzung. Vers 9, denn nur Teile der Wahrheit erkennen wir, nur Bruchteile können wir weissagend verkündigen. Soweit ist es korrekt übersetzt. Aber nun kommt die Inkonsequenz. Wenn aber das Vollkommene in die Erscheinung tritt, dann sind alle Teilwahrheiten überwunden. Korrekterweise hätte er nun fortfahren müssen, ich lese noch einmal, denn nur Teile der Wahrheit erkennen wir, nur Bruchteile können wir weissagend verkündigen. Wenn aber kommen wir die Zusammenfassung der Teilwahrheiten und Teilerkenntnisse, dann sind alle Teilwahrheiten überwunden. Aber er sprach auch hier wieder von das Vollkommene. Die Zusammenfassung aller Teilwahrheiten, alles, was wir für dieses Zeitalter an Erkenntnis brauchen, ist uns im Neuen Testament gegeben. Der Heilige Geist, der den Aposteln und Propheten durch Offenbarung mittels der Gabe der Erkenntnis den Heilsplan Gottes aufschloss, führt uns nun in die Erkenntnis hinein. Ich denke, dass Sie mit mir übereinstimmen, dass Gott keine Erkenntnis mehr gibt, die über die Schrift hinausgeht. Wir sprachen ja ausführlich darüber, dass es wirklich Menschen gibt, die durch besondere Geistesoffenbarungen noch Erkenntnisse bekommen, die über die Bibel hinausgehen. Und die müssen wir ablehnen. Die Bibel, sie ist das Ganze, das Vollständige, das Vollkommene aller Erkenntnisse über die Person Jesu Christi, über die Größe seiner Erlösung und über den Heilsplan Gottes. So wie mit der Gabe der Erkenntnis verhält es sich auch mit der Gabe der Prophetie. Paulus war ein Prophet, auch Petrus und Johannes. Und doch sagt Paulus, unser Prophezeien ist nur ein Teil vom Ganzen, nur ein Bruchteil aller Prophetie. Einmal aber kommt die Zusammenfassung aller Teilprophetien. Dann gibt es keine Teilprophetien mehr. In der Bibel haben wir alles, was wir über die Zukunft wissen müssen. Wenn jetzt noch jemand Visionen oder Offenbarungen über die Zukunft hat, müssen wir sie als nicht von Gott ablehnen. Wir sprachen gestern ausführlich darüber. In der Schrift ist die Offenbarung des menschlichen Herzens bis in die Einzelheiten. Beim Lesen oder Hören des Wortes Gottes überführt der Heilige Geist den Menschen über seinen Zustand und über seine einzelnen Sünden. Das ist ein Wesen der Prophetie beim Lesen und beim Hören des Wortes Gottes, dass wir überführt werden, wo es in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Wir brauchen keine Sonderoffenbarungen mehr, von denen wir gestern hörten. In der Schrift hat alle Erkenntnis und Prophetie ihre Erfüllung gefunden. Was der Heilige Geist durch diese beiden Gaben in den Gemeinden wirkte, als es das Neue Testament noch nicht gab, wirkt er nun durch die Bibel. Sie ist das Ganze, das Vollkommene, die Zusammenfassung aller Erkenntnisse und Prophetien. In 1. Korinther 13, 8 steht, die Liebe höret nimmer auf, wodurch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Dass Prophetie und Zungen und Erkenntnis als Gabe der Offenbarung aufgehört haben, haben wir nach Verse 9 bis 10 gesehen und haben wir gestern, vorgestern ausführlich besprochen. Diese Erkenntnis war für mich eine Befreiung. Ich selbst war Pfingstprediger, mit dem ganzen Lehrgut der Pfingster vertraut. Viele Christen habe ich überzeugt von der sogenannten Pfingstwahrheit. Ich setze das in Anführungsstriche, betreff Geistestaufe, Zungenrede, Auslegung und Weissagung, Prophetie, einschließlich Visionen. Außer Visionen habe ich selber alle Gaben besessen. Noch viel spannender und interessanter war es, was ich Ihnen gestern über das Prophezeien und dergleichen erzählte. Aber es gehört einfach zusammen. Es gibt gewiss nicht viele Menschen, die so hinter die Kulissen dieses Phänomen geschaut haben wie ich. Es hat Jahre ungeheuren Kampfes gekostet, bis Gott mich Stück um Stück herausführen konnte. Ich habe graue Haare dabei bekommen. Ich bin umgetrieben worden vor Angst, mich gegen den Heiligen Geist zu versündigen. Dann wurde ich wieder mit Erlebnissen konfrontiert, die so wunderbar und echt erschienen, dass es wirklich an Vermessenheit und Verworfenheit zu grenzen schien, diese als nicht durch den Geist Gottes gewirkt zu bezeichnen. Ich habe hier in dieser Woche nicht genug Gelegenheit, Ihnen darüber zu berichten. Ich habe Geschwister Bombosch und Anzimmer erzählt, welch wunderbare Dinge es dort gibt. Einige werde ich Ihnen gleich noch sagen, dass man denkt, das muss doch von Gott sein. Ich selber habe Weissagungen abgegeben, die wörtlich so eingetroffen sind. Ich habe unter Inspiration geredet und Verborgenes offenbart, sowohl aus Gegenwart und Zukunft. Ich habe die Auslegung der Zunge gehabt, sowohl für mich als auch für andere. Über viele Jahre hinweg erstreckte sich der Prozess des Erkennens, dass das alles nicht durch den Heiligen Geist gewirkt war. Und zwar sowohl bei den anderen als auch bei mir selbst. Damals kam ich in eine schwere Glaubenskrise. Als ich dann aber von der Schrift her erkannte, und eben nicht nur von 1. Korinther 13 her, dass Prophetie und Erkenntnis aufgehört haben, war es für mich eine Befreiung und zugleich eine Bestätigung dessen, was ich schon selbst erkannt hatte. Aber in Vers 8, da werden nicht nur Prophetie und Erkenntnis genannt, dass sie aufhören, sondern auch die Zungen. Und das machte mir zu schaffen. Von meiner Zunge war ich zutiefst überzeugt, dass sie echt war. Durch sie meinte ich, in vollkommener Weise Gott loben zu können. Wenn mein Herz voll Lob und Dank war und ich nicht die Worte fand, das auszudrücken, was mein Herz empfand, dann begann ich in Zungen zu reden. Durch sie meinte ich auch, in der rechten Art Fürbitte tun zu können. Wenn ich für einen anderen betete, mit einer begann ich in einer fremden Sprache zu reden. Und nun war ich überzeugt, redet der Heilige Geist durch mich die Dinge, die jetzt gerade für den anderen wichtig sind, also ganz bestimmt erhörlich. Außerdem fühlte ich mich bei und nach dem Zungenreden immer sehr erquickt, beglückt und gestärkt. Dazu habe ich viele wunderbare Zeugnisse gehört über das Zungenreden. Eine Pfingsterin bekam eines Sonntagmorgens den Auftrag, nicht in ihre Gemeinde zu gehen, sondern in die Kirche und sich auf die erste Bank zu setzen. Während der Pfarrer am Altar hantierte, bekam sie den Drang, in einer fremden Sprache zu reden. Sie tat das laut, deutlich. Während sie redet, dreht sich der Pfarrer um, kommt nach vorne und steht nun vor dieser Frau und wartet, bis sie beendet hatte. Und als sie geendet hatte, fragt er die Frau, wissen Sie, was Sie gesagt haben? Die Frau sagt nein. Und dann sagt er der ganzen Gemeinde, diese Frau hat mir gerade in einem ganz klaren, federfreien Lateinisch die Fragen beantwortet, die ich einige Zeit schon vor Gott bewegt habe. Ein anderes Beispiel, ein Arzt lebte in Ehebruch. Seine Frau ging in eine Pfingstgemeinde. Sie wusste davon. Eines Tages kommt ihr Mann und holt sie ab, kommt etwas früher in die Gemeinde, tritt leise ein und indem er hineintritt, fängt eine Frau an, in ganz klarem Latein ihm seine Sünden zu sagen. Der Mann geht etwas den Gang entlang, fällt auf sein Angesicht, so wurde mir berichtet, tut öffentlich Buße und beugt sich. Hinterher geht er zu seiner Frau und sagt, kannst du mir vergeben? Und die Frau sagt, aber das wusste ich doch schon, darum bin ich doch hier, um mir Kraft zu holen. Dann fragte er die Frau, die gesprochen hat, woher sie denn so gutes Latein könnte. Und sie sagt, ich habe noch nie Latein gesprochen. Das sind natürlich Zeugnisse, die einen innerlich erst einmal etwas zu verkraften geben. Die Frage bricht auf, sollte tatsächlich der Teufel ein Interesse daran haben, die Sünden anderer aufzudecken, die anderen dahin zu bringen, dass sie sich beugen vor Gott und sich entschuldigen? Ganz gewiss werde ich nicht auf alle Fragen eine Antwort geben können. Wir haben gestern gehört, von dem anderen Jesus, der aus diesen Menschen herausspricht. Und wir haben gehört, wie in diesen Kreisen den Geschwistern, den Pfingstern selbst unbewusst eine regelrechte Satansanbetung stattfindet. Nämlich dann, wenn man diese Gestalten anbetet, die erschienen sind und die durch die Propheten und Prophetinnen geredet haben. So ist es also tatsächlich, dass diese Menschen vor dem anderen Jesus ihre Sünden bekannt haben. Ich erzählte Ihnen gestern auch noch die ganze Sache mit der Spätregenmission, mit anderen Dingen, wo es an der Tagesordnung ist, dass Sünden aufgedeckt werden. Der Teufel kennt unsere Sünden auch. Und so ist das gar nichts Verwunderliches bei. Wir haben ja auch gerade noch in den letzten Abenden gehört, dass in unserer Bibel alle Sündenkataloge enthalten sind. Und ich habe so oft erfahren, dass gerade unter dem Hören des Wortes Gottes Menschen so tief getroffen werden. Ich habe erlebt, wie sie nachher ganz böse zu mir kamen und sagten, wie ich es wagen könnte, sie so öffentlich bloßzustellen. Der Heilige Geist, der braucht nicht durch solche außerordentlichen Dinge zu wirken. Er wirkt durch das Wort Gottes. Von Fällen habe ich gehört, wo ein Missionar in einer Versammlung die Sprache seines Stammes hörte und Gott gepriesen wurde. Und vieles andere mehr. Natürlich habe ich auch von Fällen gehört, wo der, der in die Versammlung hineinkam und die Sprache verstand, hörte, wie der Zungenredner fürchterlich fluchte und lästerte. Manchmal auch etwas ganz Allgemeines daherredete. Aber entschuldige mal einen Ausdruck, das kann doch einen echten Pfingster nicht erschüttern. Wissen doch alle leitenden Pfingster, wie viel Unechtes und Falsches es auf allen Gebieten gibt. Bei der Prophetie, bei der Zunge und Auslegung. Man sagt, das muss man eben prüfen. Wir hörten gestern ja von der Schrift her, dass in der Bibel es nie einen Propheten gegeben hat, der echt und unecht war, der Lüge und Wahrheit gesprochen hat. Ein biblischer Prophet redet entweder die Wahrheit oder die Lüge. Und das sollte offenbar werden, ob er echt oder unecht ist. Aber in den Pfingstbewegungen sagt man, ein Prophet soll reden und nun wird seine Rede zerstückelt, wird seziert. Und nun überlegt man, was ist echt und was ist nicht echt. Aber das sind sowieso nur ganz seltene Fälle, wo man sich überhaupt die Mühe macht, eine Prophetie zu prüfen. Nur eines machte mir zu schaffen, das Zungenreden, die Auslegung der Zunge. Dass die nicht echt war, das habe ich im Laufe der Zeit erkannt. Wie auch die sogenannte Weissagung. Wie es dazu kam, ich erwähnte gestern etwas, das kann ich heute nicht mehr alles sagen. Obwohl ich mir sagte, wenn es ein echtes Zungenreden gibt, muss es auch eine echte Auslegung geben. Ich war aber überführt, dass es die echte Auslegung nicht mehr gab. Und doch hielt ich am Zungenreden fest. Dann sagte ich mir, wenn wirklich nach 1. Korinther 13, 8 bis 10 das Zungenreden aufgehört hat, dann müssen alle Aussagen darüber in Kapitel 14 in den übrigen Schriften ihre Erfüllung gefunden haben. Denn der Heilige Geist muss doch damals schon an uns gedacht haben und für unsere Zeit eine Antwort in der Bibel gegeben haben. Ich betete also, der Herr möge mir aus seinem Wort Antwort geben, ob es heute noch göttliches Zungenreden gibt. Und er gab sie mir. Erstens, in seinem letzten Brief schreibt Paulus in 2. Timotheus 3, 16 bis 17, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, die Bibel nütze zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Die Bibel ist das. Zwar meint Paulus hier die Schriften des Alten Testamentes. Er wusste ja noch nicht, dass einmal auch ein Teil seiner Briefe Bestandteile der Heiligen Schrift würden. Für uns aber gilt die ganze Bibel. Damals musste Gott ja noch durch außerordentliche Gaben seine Gedanken kundtun. Und wir wissen, wie viele falsche Apostel und Propheten durch ihre Offenbarungen und Lehren den Heilsplan Gottes verdunkeln und zunichte machen wollten. Gerade darum hat Gott uns sein Wort niederschreiben lassen, damit wir es nun haben als einen festen Grund und als helles Licht. Darum sind es nicht mehr Prophetien, Offenbarungen, Visionen, Träume, Zungenreden und Auslegungen, sondern nun ist es sein Wort, das uns zur Lehre über Führung, Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit dient, damit wir vollkommen würden zu allem guten Werk geschickt. Und wenn die Bibel ausreicht, dass wir vollkommen werden, brauchen wir dann noch mehr? In 1. Korinther 14, 2 steht, der Zungenredner redet im Geist Geheimnisse. Was das meint, haben wir schon früher beschrieben. Wir haben darüber auch ausführlich vorgestern gesprochen. Und alle diese Geheimnisse sind uns nun geoffenbart und niedergeschrieben in dem Neuen Testament. Wir brauchen also nicht mehr, dass heute einer aufsteht und in Zungen ein Geheimnis Gottes ausspricht, was wir in der Bibel ja sowieso schon stehen haben. Es ist interessant zu lesen, wie oft Paulus von Geheimnissen redet, die aber nun für alle offenbart sind. Nun bedarf es nicht mehr des Umweges über Zunge und Auslegung, sondern der Heilige Geist schließt sie uns in der Schrift auf. Drittens, auch über die Bedeutung des Zungenredens als Zeichen haben wir schon geredet. Wir finden in fast allen Religionen das Phänomen des Zungenredens. Ob es das auch schon zu Pfingsten oder kurz danach gibt, ist, soweit viel ich weiß, nicht bewiesen worden, wenn es einige auch annehmen. Das Lallen der Priesterinnen von Delphi, Pythias genannt, kann keiner als echte Sprache bezeichnen. Ich meine, dass wahrscheinlich auch das Zungenreden in den anderen Religionen erst nach Pfingsten gekommen ist, als eine Nachahmung Satans. Auch im natürlich-menschlichen Bereich kommt das Reden in einer fremden, ungelernten Sprache vor, und zwar in Grenzsituationen. So erzählte mir ein Prediger, dass seine Schwester bei einer Operation in der Narkose fließend Französisch gesprochen hatte, obwohl sie nie in Frankreich war und nie Französisch gelernt hatte. Solche Beispiele habe ich noch mehr gehört. Wie dieses Reden in anderen Sprachen zu erklären ist, weiß ich nicht. Aber ganz gewiss nicht durch den Heiligen Geist gewirkt. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch kann man ab und zu an begrenzten Orten ein Vorkommen von Zungenreden, verbunden mit Weissagen und Visionen, oft auch von Engeln, feststellen. Aber wo es aufbrach, entstanden entweder Irrlehren oder diese Bewegungen nahmen ein schlimmes Ende. Jeder, der mit der Kirchengeschichte vertraut ist oder die Gelegenheit hat, sie nachzulesen, kann das einmal prüfen. Damit war es dann auch wieder mit diesen Gaben vorbei. Anders verhält es sich mit der gegenwärtigen Pfingst- und charismatischen Bewegung. Über Ursprung und Entwicklung will ich heute Abend nicht reden. Das ist wieder ein Vortrag für sich alleine. Es gibt so viele Bücher, die uns das einmal zeigen, der Ursprung der Pfingstbewegung. Der Jakobus schreibt, aus einer bitteren Quelle kann kein süßes Wasser fließen. Und wenn wir die Ursprünge dieser gegenwärtigen Pfingstbewegung betrachten, dann merken wir, es war eine bittere Quelle. So wie ich das sehe, wird diese Bewegung andauern und größer werden, bis der Herr kommen wird. Sie wird nach ihrer Entwicklung in der letzten Zeit zu schließen, einmal ein Pfeiler sein, auf dem die Weltkirche ruhen wird. Auch darüber könnte ich einen Vortrag halten. Ich habe Unterlagen genug darüber. In der charismatischen Bewegung treffen sich alle. Katholiken, Protestanten, Freikirchler, historische Pfingster, alle treffen sich. Und über all diese abgrundtiefen Lehrunterschiede hinweg finden sie sich, wie sie sagen, in einem Geist. Ich kann nur sagen, in dieser Bewegung wird scheinbar alles Sehnen eines Gotteskindes gestillt. Eine ungeheure Faszination bezaubert alle, die ihr verfallen. Unheimlich ist es, wie sie sich ausbreitet. Vor etwa 5 Jahren begannen in einem katholischen Kloster die Nonnen in Zungen zu reden. Sie haben nie was davon gehört, nie Kontakt mit Pfingstern gehabt. Und ein mir bekannter Pfingstprediger wurde dann hergeholt und der hat sie erst einmal darin unterwiesen. Ein mir bekannter Herr wurde im CVJM gläubig. Voller Freude fuhr er abends mit dem Fahrrad nach Hause, sang christliche Lieder und lernte unterwegs Bibelstellen auswendig. Während er so auf dem Wege nach Hause ist, fing er mit einem Mal an, in einer fremden Sprache zu reden. Er erschrickt, was bedeutet das denn? Etwas später lernt er ein Mädchen kennen. Und weil er ja nun Christ geworden ist, betet er, lieber Herr Jesus, soll ich dieses Mädchen heiraten? Und während er so auf den Knien liegt und betet, hat er eine innere Schau, eine Vision. Er sieht, dass die Wohnung dieses Mädchen, die Schlafzimmertür, und aus der Schlafzimmertür kommt die Mutter des Mädchens händeringend heraus. An ihr vorbei, an der Mutter vorbei, sieht er in dem Bett das Mädchen liegen, mit einem anderen Jungen. Da wusste er, dieses Mädchen ist nicht für mich. Als er mir das erzählte, da wurde mir die Sache klar. Diese Sicht ist offensichtlich Hellseherei. Ich kenne viele Menschen, bei denen über Generationen hinweg sich die Gabe der Hellseherei vererbt hat. Und das sind die typischen Zeichen der Hellseherei. Ich wusste, dass sein Vater auch diese Gabe der Hellseherei hat. Und nun wurde mir klar, dass über die vererbte Gabe der Hellseherei der Zungengeist auch in den Jungen hineingekommen war. Es wurde später noch bestätigt. Auch er wurde frei davon. Ein Bruder war aus einer Baptistengemeinde ausgetreten, weil er Pfingster geworden war. Den Gemeindeleiter hatte das innerlich tief bewegt. Und er sagte einmal zu seiner Frau, Inge, wenn ich nur wüsste, ob die Gaben echt waren, von denen der Bruder gesprochen hat. Kurz vor seinem Tode sagt er, Inge, wenn ich erfahre, dass die Gaben echt sind, von denen der Bruder gesprochen hat, dann sorge ich dafür, dass du sie auch bekommst. Kurz Zeit später kam der Geburtstag des inzwischen verstorbenen Vaters. In der Nacht zuvor fing sie mit einem Mal im Bett an, in Zungen zu reden. Glücklich ist sie und ich bin überzeugt, mein Vater ist im Himmel und hat erfahren, dass es doch ein Zungenreden gibt und hat es mir vermittelt. Einige Monate vergehen und ihr Geburtstag naht. Bei ihrem vorigen Geburtstag hatte ihr damals noch lebender Vater ihr eine goldene Armbanduhr geschenkt. Die war inzwischen verklümmelt oder verloren. In der Nacht zu ihrem Geburtstag erscheint ihr Vater in einem hellen, lichten Gewand, weißen Gewand, spricht mit ihr und unter anderem fragt er, sag mal, Inge, wo hast du denn die goldene Armbanduhr, die du von mir bekommen hast? Ach Vater, sagt sie, die habe ich verloren. So, sagt der Vater, dann geh doch einmal in das Badezimmer, dort im Schrank in der und der Ecke liegt sie. Da lacht sie auch. Natürlich war das nicht der Vater, der dieser Schwester erschien. Der Vater war bei dem Herrn. Als ich das alles erlebt habe, da dachte ich, wie furchtbar ist das. Welche Kräfte und Mächte sind hier wirksam? Das ist Spiritismus in Reinkultur. Wie ist das möglich, dass Menschen, die doch damit so was dann nichts zu tun haben, mit einmal unter einen solchen Bann kommen. Und viele Stunden könnte ich über solche Erfahrungen berichten. Ich will damit nur sagen, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit verführerischen Geistern. Als ich das alles erkannte und erlebte, fragte ich mich, worin liegt heute noch die zeichenhafte Bedeutung der Zungenreden? wie in der Prophezie, in aller ihrer Erscheinungsform in der Pfingstbewegung, ist Satan auch hier am Werk, zu täuschen und irre zu führen. Wer kann denn unterscheiden, was echt und unecht ist? Manche Christen, die im Prinzip Gegner der Pfingstbewegung sind, aber doch überzeugt sind, es gäbe auch ein Zungenreden durch den Heiligen Geist, geben als Kriterium des Prüfens an, echtes Zungenreden ist nur Anbetung. Wenn die Auslegung also eine Anbetung ist, ist die Zunge echt. Ist aber die Auslegung eine Anrede an die Menschen, dann ist das Zungenreden falsch. Die Frage bleibt, wer garantiert mir denn, dass die Auslegung identisch ist mit der Zungenrede und übereinstimmt? Ich habe Zungenreden mit nachfolgender Auslegung gehört, die eine einzigartige Anbetung waren. Dass man sich manchmal wundert, wie oft Menschen, die gar keinen gewandten Sprachgebrauch haben, so eine Fülle von Ausdrücken finden. Dieselben Zungenredner und Ausleger haben aber ein andermal direkte Anreden an die Gemeinde gehabt mit der Formulierung, so spricht der Herr, ich sage euch in der ersten Person. Wir haben ja gestern darüber gehört, dass das niemals biblisch war, dass diese Anrede, ich sage euch, ich der Herr spreche, medial ist und dass das spiritistisch ist. Ich habe oben dargelegt, dass urchristliches Zungenreden nicht nur Anbetung war. Entweder gibt es noch echtes Zungenreden, dann gibt es Zungenreden auch als Anrede an Menschen. Wenn es auch nie in der ersten Person geschehen ist, so spricht der Herr. Oder es gibt gar kein echtes Zungenreden mehr. Wenn Satan auch ein Zungenreden bewirken kann, und das berichten ja so viele, dann gibt es also keine Unterscheidungsmöglichkeit. Woran soll man erkennen, was der Heilige Geist wirkt und was der Satan wirkt? Hat dann das Zungenreden noch echte, zeichenhafte Bedeutung? Man kann es ja nicht unterscheiden. Ob dann wirklich der Heilige Geist noch mitmixt, entschuldigt einmal diesen Ausdruck. Wenn man ja tatsächlich seine Kundgebungen in nichts von denen des Teufels unterscheiden könnte. Zu diesem Punkt gekommen, habe ich mich still unter Gottes Wort gebeugt. Und bekannt, Gottes Wort hat recht, nicht meine Erfahrung. Auch das Zungenreden hat aufgehört. Als Konsequenz redete ich nicht mehr in Zungen. Doch hier hatte ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ich wusste ja schon, dass man es in der Pfingstbewegung mit Geistern zu tun hat. Und das bekam ich nun selber zu spüren. Je länger ich nicht mehr in Zungen redete, umso stärker wurde in mir der Drang, in Zungen zu reden. Und dieser Drang, der wurde nachher so stark, dass ich dachte, wenn ich jetzt nicht ausspreche, was ausgesprochen werden will, dann muss ich mich übergeben. Und da merkte ich, das kann doch niemals der Heilige Geist sein. Selbst wenn ich am Anfang durch den Heiligen Geist in Zungen geredet hätte und ich würde nun sagen, es war nicht der Heilige Geist, dann würde ich den Heiligen Geist betrüben, würde mich an dem Heiligen Geist versündigen. Aber niemals würde er mich vergewaltigen und zwingen. Ich habe in meinem Leben sehr viel in Zungen geredet. Vielleicht war das darum auch bei mir so stark. Ich habe mit anderen Pfingstern gesprochen, die auch in Zungen geredet haben, die aber nur viel, viel weniger geredet haben. Da war diese Lösung nicht so stark. Mir blieb also nur noch eines über, mich erstmal vor dem Herrn zu beugen, dass ich mich habe verführen lassen. Im Laufe dieser Woche habe ich ja auch erklärt, wie man so leicht verführt werden kann. Man hat die Sehnsucht nach mehr, nach Vollmacht, nach Freude, nach Sieg. Und so kam ich in diese Bewegung hinein. Ich beugte mich. Und dann bat ich den Herrn Jesus, er möchte mich wieder losmachen von diesen Mächten. In seinem Namen sagte ich mich los davon. Und Gott schenkte mir Befreiung. Und ich spürte nicht mit einem Mal, wie nach und nach es von mir wich. Ich habe das dann auch der Gemeinde gesagt, bekannt. Und durfte erleben, wie die allermeisten auch unserer Gemeinde mitgingen, heraus aus der Pfingstbewegung. Nur einige blieben leider im Irrtum und sind nun sehr darin verstrickt. Zungen reden? Heute? Nein. Allenthalben bricht das Zungenreden auf. Ob einer ein Zulu ist, ob einer Indianer ist, unter den Hindus, überall finden wir Zungenreden. Wir finden unter deutschen Zungenreden, unter den Christen Zungenreden, so unterschiedlicher Art. Gottes Wort sagt, es hat aufgehört. Und wer in die Kirchengeschichte hineinschaut, der stellt fest, Gott hat es ja wirklich weggenommen. Zungenreden, Weissagung und die neue Erkenntnis. Es gibt keine neue Erkenntnis mehr, als das, was in der Bibel steht. Im neuen Zungenreden? Ich weiß, bevor ich es hatte, habe ich lange, lange gebetet. O Herr, schenke mir doch die Gabe der Zunge. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Es gibt ein Reden in neuen Zungen. Aber das ist etwas ganz was anderes. Und dieses Reden in neuen Zungen, das ist unsere Sache. Was ist das ergreifend, wenn Menschen, die bis dahin geflucht haben und gelästert haben, gespottet haben, mit einmal schreien, Herr Jesus, hilf mir. Wenn sie mit einmal sagen, Herr Jesus, ich habe dich lieb. Da fängt eine neue Sprache an. Vorher hat man die Sprache der Straße gesprochen. Jetzt fängt man an, die königliche Sprache zu reden. Ist das schon bei euch? Sprecht ihr noch den Jargon der Straße oder der anderen Menschen? Als Königskinder sprechen wir eine königliche Sprache. Das heißt nicht verschroben. Aber klar, es gibt einfach Ausdrücke, die kennen wir nicht mehr. Es gibt einfach Wörter, die kommen nicht mehr über die Zungen von Christen, von Gotteskindern. Wenn wir uns darin üben, Gott zu loben, Gutes zu reden über den Nächsten, die Wahrheit zu sagen, dass das lieblich ist und wohl lautet, was den anderen erbaut und ermuntert und erfreut, dann reden wir wahrlich in den himmlischen Zungen. Und das möchte Gott schenken, dass wir darin uns üben und damit ihm Ehre bereiten. Amen. Ich bitte, dass wir zum Gebet aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Immer, immer wieder neu können wir nur dafür danken. Wir wären dir preisgegeben, wir sind verschiedenen Mächten und Geistern. Wir könnten ja niemals den Weg klar erkennen, wenn nicht dein Wort so klar und deutlich wäre. Und wir bitten, dass dein Geist es uns immer noch mehr erklärt und verklärt, dass auch wir fröhlich unsere Straße ziehen dürfen, gewappnet gegen all diese feindlichen Angriffe, dass wir feststehen gegen all diese Wind, gegen jeden Wind einer falschen Lehre. Wir dürfen deinen Namen bezeugen, ganz klar. Amen. Wir beten. Dem aber, der uns kann behüten ohne Fehl und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden, dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, sei Ehre und Preis, Macht und Majestät, von nun an und in allen Zeiten. Amen. Gott befohlen, auf Wiedersehen bis morgen Abend.